Digital ist egal. Was zählt, bist du.
Kommunikationsfähigkeit ist und bleibt die stärkste Kompetenz von Führungskräften im digitalen Zeitalter. Das ist ein riesen facettenreiches Thema.
Barbara Liebermeister ist Autorin, Rednerin und Expertin für Digital Leadership. Sie rückt individuelle Stärken in den Mittelpunkt und setzt auf die Marke Mensch. Barbara Liebermeister geht die Herausforderung der Führungskräfte im digitalen Zeitalter an. Als Leiterin des Instituts für Führungskultur, als Wirtschaftswissenschaftlerin, als Mensch.
Letzten Endes steht über allem die Beziehung zwischen Menschen.
Digital ist egal. Was zählt, bist du.
Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge in der Serie Digital ist egal. Was zählt, bist du. An meiner digitalen Seite habe ich heute Ingrid Gerstbach zugeschaltet. Herzlich willkommen, liebe Ingrid.
Hallo, liebe Barbara. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr über das Gespräch.
Ja, und ich mich erst, weil das war sehr witzig, seit längerer Zeit auf jeden Fall, nicht erst seit Monaten, verfolge ich immer die Beiträge von der Ingrid auf LinkedIn, lese das immer so quer und denke, Mensch, tolle Frau, tolle Werte, was macht die eigentlich, ist Unternehmensberaterin, Autorin, hat ganz klasse Bücher geschrieben als Wirtschaftspsychologin. Stop guessing, start listening oder die Ausreden der Unternehmen. Und ich habe eben ihren Montagsimpuls gesehen und da haben die so ein wunderbares Icon, nämlich ein Fisch mit einer gelben Brille. Und da drüber steht, es gibt Brillen, die man nie absetzt, weil man vergessen hat, dass man sie trägt. Und das ist ein wunderbarer Auftakt für unseren Podcast, denn es soll heute gehen tatsächlich um Denkfallen, um Elefanten und Einladungen zur neuen Perspektive. Und wie können wir die mehr gebrauchen als gerade aktuell in dieser Zeit, wo wir uns doch als Menschen in der Wirtschaft oder auch so neu erfinden sollen? Und wer kann uns da mehr helfen als eine Frau, die sich ja von morgens bis abends mit ihren Kunden und sogar mit ihrem Mann, ist auch Unternehmensberater, sind im Team unterwegs, damit auseinandersetzt, wie man den Elefanten im Raum benennt. Also super spannend, liebe Ingrid, und das wollen wir ja auch gar nicht hören. Ne? Veränderungen, haben wir ein ambivalentes Verhältnis zu, mögen wir Menschen auf der einen Seite, ja, wir müssen uns ja weiterentwickeln, auf der anderen Seite, was passiert dann aber? Und deshalb sage ich, unser größter Feind bei Veränderungsprozessen ist unser Gehirn. Das sagt, nee, bloß nicht, kostet mich viel zu viel Energie, wenn ich jetzt umdenken muss. Deshalb eine Frage zu Beginn. Wann hast du, Ingrid, zuletzt einen Elefanten im Raum angesprochen? Und es hat dich unter Umständen Selbstüberwindung gekostet. Hast du ein schönes Beispiel für uns?
Also es ist meine Aufgabe, die Elefanten im Raum anzusprechen. Und es ist nie einfach, liebe Barbara, weil es immer unangenehm ist, weil der Elefant für alle sichtbar ist. Aber er zertrampeln kann etwas. Ja, er sitzt halt im Glashaus ein bisschen. Und wir hatten erst letzte Woche einen Workshop dazu, wo es eigentlich darum gegangen ist, dass die Kommunikation von einem Geschäftsführer gerne geleitet wird. Also das wird im Übrigen auch wieder ein neuer Montagsimpuls. Der heißt dann der Pavian-Effekt. Viel kann ich schon verraten.
Dann die Steigerung zum Elefanten.
Ja, es ist irgendwie, bei mir ist immer das Tierreich unterwegs. Nein, das sind einfach ganz, ganz menschliche Dinge. Kommunikation, die passiert, so wie du sagst, Veränderung ist schmerzhaft, weil Veränderung immer eigentlich nur bei uns beginnen kann, wir sie aber lieber gerne im Außen haben. Und bei dem Elefanten ging es einfach darum, dass oft je lauter jemand ist, desto mehr möchte er eigentlich Macht demonstrieren, die er selber im Moment nicht spürt. Und das ist so ein bisschen das Problem. Wie macht man etwas spürbar oder greifbar bei einer Unsicherheit, die da ist, ohne jemanden auf den Kopf zu stoßen? weil das natürlich ein Teamgefüge ist. Ich komme immer als externe Beraterin nur für 1-2 Tage in Workshops hinein in das Unternehmen, sehe Dinge, blinde Flecken, die in einem System einfach da sind, die die Leute selber nicht sehen, weil sie einfach Teil des Problems auch immer sind. Und das auch anzusprechen, das ist nicht leicht, aber ich glaube daran, dass das wirklich wichtig ist, damit Veränderung passieren kann. Und ich sage auch immer, sie holen mich ja als Berater, damit ich ihnen in erster Linie ein bisschen weh tue, weil sonst bräuchten sie mich nicht.
Ja, durchaus nachvollziehbar. Das sind auch meine Erfahrungen, die ich mache. Was mich jetzt unglaublich beruhigt ist, obwohl du darin trainiert bist, regelmäßig den Elefanten anzusprechen, sagst du, trotz allem, ich habe mich noch nicht dran gewöhnt. Also es fällt trotz allem immer schwer, weil man muss ja auch Menschen auf die Füße treten. Ja,
absolut.
Und wer so hohe Werte hat wie du, was ich immer in deinen Beiträgen lese und den Menschen so auch in den Mittelpunkt stellt, es sich aber zum Job gemacht hat, den Menschen auf die Füße zu treten, das ist ja auch ein sehr ambivalentes Verhältnis. Insofern sehr beruhigend für mich. Du sprichst ja regelmäßig davon, und das ist ja der Kern deines Geschäftes, Menschen einzuladen, die Welt neu zu betrachten. Mhm. Ist das in Transformationsprozessen nicht manchmal, ja, ich möchte sagen, zu soft, zu weich, wo es doch oft klare Entscheidungen und Tempo braucht?
Ich glaube, da wird oft vergessen, dass es unterschiedliche Formen von Menschen gibt und unterschiedliche Aufgaben und Rollen und vor allem auch die Ziele und Agenden, die unterschiedliche Personen in einem System haben. Und meine Überzeugung ist, dass wenn man den Leuten erklärt, warum etwas passiert, dann können sie leichter loslassen. Das ist die psychologische Sicherheit. Dann können sie Vertrauen aufbauen. Und wenn man ihnen erklärt, was besser wird, dann wird es einfacher. Und deswegen habe ich mir zum Ziel gesetzt, dass ich den Menschen helfen möchte, sich selber und andere besser zu verstehen, weil dadurch ist dann Transformation überhaupt erst möglich. Also ich brauche irgendeine Basis und die Basis muss auch immer sein, Vertrauen, dass es besser wird. Ich sage immer, mein Lieblingsmantra ist, und wenn es nicht gut ist, dann ist es nicht das Ende.
Ach, wie schön ist das denn?
Dein Digital Hack.
In deinen Change-Prozessen überlege, inwiefern deine Mitarbeitenden dir folgen können und du ihnen das Warum auch nahegebracht hast. Warum sind denn Organisationen deiner Ansicht nach so erstaunlich gut darin, kollektives Wegschauen zu perfektionieren, selbst auf Führungsebene?
Das hast du sehr schön, das werde ich mir merken, das werde ich das nächste Mal in einem Workshop einbringen, das hast du sehr schön zusammengefasst, weil Menschen im Grunde, wenn wir alle Bedürfnisse zusammenziehen, die wir Menschen auf der Welt haben, dann sind ein paar Grundbedürfnisse, die wir alle teilen. Und zwei davon sind Harmonie. Also wir Menschen streben danach, in Harmonie zu leben, weil wir einfach so evolutionstechnisch aufgewachsen sind. Wir brauchen das.
Weil kannst du da mal an anderen Stellen im Moment in der Welt sensibilisieren?
Ja,
da geht, glaube ich, irgendwie was schief, wenn man da.
Da habe ich ganz, ganz viele Diskussionen auch immer mit meinem Mann und ich sage ihm immer, ich glaube, wir müssen als Vorbild vorangehen. Und ich glaube daran, dass man seine Werte wirklich leben und zeigen muss und gebetsmühlenartig rausgehen muss und das immer wieder vorleben muss. Also es hilft nichts, wenn ich es irgendwie sage und selber nicht mache, sondern du musst halt deine Werte wirklich, wie sie da sind, leben. Und dazu gehört Harmonie. Und das zweite Grundbedürfnis ist, dass wir Menschen eigentlich dazu gedacht sind, mit Menschen zusammenzuleben. Also wir sind Gruppentiere, wir sind Herdentiere und wir versuchen alles, damit wir in dieser Herde gut zusammenleben können. Und jetzt sind Unternehmen, große Organisationen im Grunde nichts anderes als Gruppen, als Herden, die auch die meiste Wachzeit miteinander verbringen. Also die meiste Zeit, die Menschen wach sind, sind sie eigentlich in der Arbeit und nicht zu Hause. Ja. Das heißt, sie versuchen dort alles zu machen, damit sie sich wohlfühlen, damit sie in dieser Gruppe gut überleben können. Und da bauen sie sich halt oft auch ihre eigene Welt zusammen, die für sie gut funktioniert, die ihnen Antworten auf Fragen geben, damit sie nicht dieses kognitive Dissonieren, also sozusagen diese Lücken müssen sie irgendwie füllen. Und dazu erzählen sie sich gegenseitig Geschichten, die halt für sie passend sind.
Hat sich das deiner Ansicht nach geändert? Weil du sagst jetzt meistens, wenn die Menschen zusammenarbeiten, sie ja doch in Gruppen auftreten, durch diese Homeoffice-Situation oder verstärkte Homeoffice-Situation, kann man sich dann noch eher zurückziehen und einen auf digitale, ich möchte nicht sagen Distanz, sondern digitale Harmonie vorspielen. Was sind da deine Eindrücke?
Ja, definitiv. Also ich bin jemand, der selber sehr auf analog setzt, weil ich finde, dass viel Energie verloren geht, wenn wir digital arbeiten, viel dieses Zwischenmenschliche. Also ein Beispiel, mein Mann hatte, ich glaube, gestern ein Training und bei diesem Training, das war ein digitales Training und er ist dann in der Pause gekommen und hat gesagt, das ist so schwierig, weil die interagieren nicht miteinander.
Das darf man ja auch nicht digital. Ne? Du sollst ja so Profi sein, dass du sehr stark interagierst. Ne? Wie wir beide jetzt zum Beispiel. Ne? Das ist ja.
Dann, vor allem, es fehlen diese Zwischentöne. Wir sind jetzt zu zweit. Wir haben einen für uns privaten Raum. Jetzt sitze ich mit sechs unterschiedlichen Leuten zusammen, die ich alle nicht kenne. Und es kann diese Kaffeehausatmosphäre nicht entstehen, weil ich kann ja nicht plötzlich irgendeinen dort anquatschen und sagen, schmeckt dir der Kaffee? Ich meine, wie creepy ist das? Schaut dich jeder an und fragt, sag mal, geht's dir gut?
Ja,
aber das sind diese Dinge, die passieren in einem physischen Raum und die gehen im digitalen Raum verloren.
Ja, wenn sie nicht moderiert werden, tatsächlich bin ich da sehr aktiv unterwegs, wie man das Ganze moderiert, weil in meinen Seminaren, die auch manchmal 8 Stunden dauern, auch natürlich mit den Pausen, eine Stunde Mittagspause etc., passiert sehr viel Interaktion. Ich stehe dann auch und interagiere sehr körpersprachlich. Mhm. Ich arbeite nicht mit Slides. Ich sage vereinfacht zu den Führungskräften immer, so wie ihr da sitzt, macht ihr das, wie wir das früher in Meetings gemacht haben, passt nicht zu unserer digitalen Zusammenarbeit, sondern theoretisch müsst ihr, weil eure Mitarbeitenden, die liegen auch abends vor Netflix und finden 2-3 Stunden spannend, ihr müsst dynamischer werden, ihr müsst interaktiv werden, ihr müsst einen Spannungsbogen aufbauen etc. Und das sind wir nicht trainiert, ne? Und dann fallen wir natürlich in alte Muster. Apropos Muster oder Fallen, was ist deiner Ansicht nach die gefährlichste Denkfalle, die dir in Veränderungsprozessen immer wieder begegnet?
Es gibt da so schöne Denkfallen. Ich muss ein bisschen kurz ausholen dazu.
Gerne.
Es heißt ja an sich Denkfehler. Ich habe dieses Wort Denkfallen in einem Vortrag. Wenn ich emotional bin, dann verhaspel ich mich sehr gerne. Und ich habe dann immer von Denkfallen gesprochen, bis mich jemand darauf hingewiesen hat, das heißt ja Bias, also im Englischen, also eigentlich Denkfehler. Aber ich finde, Denkfalle ist so viel menschlicher, weil es ist kein Fehler, sondern es weist uns eigentlich darauf hin, dass wir gerade wo hineingetappt sind, aus dem wir auch wieder rauskommen können. Deswegen bin ich dir auch so dankbar, dass du Denkfalle und nicht Denkfehler sagst. Ich glaube, die gefährlichste Denkfalle ist tatsächlich der Confirmation Bias, also zu Deutsch der Bestätigungsfehler. Wenn wir eine Perspektive haben, dann gehen wir oft hinaus zu anderen Menschen, sei es jetzt im Unternehmen zu unseren Kunden oder zu den Stakeholdern oder innerhalb des Unternehmens und versuchen, unsere Annahmen bestätigt zu bekommen. Und alles, was unserer Annahme widerspricht, das blenden wir einfach aus, weil es einfacher ist. Weil wir dann keine kognitive Dissonanz haben, weil wir damit keine Probleme dann haben und uns denken müssen, Moment, vielleicht denke ich falsch, vielleicht habe ich irgendwie ein Problem. Ein ganz, ganz anderes Beispiel, was mir gerade kommt. Ich war gestern bei meinem Friseur. Und das ist ein Iraner, der seit seinem 11. Lebensjahr, hatte mir gestern erzählt, frisiert. Und ich habe ihn gefragt, warum bist du Friseur geworden? Und ich dachte mir, er kommt mir jetzt irgendwie, weil er irgendwie Ästhetik gerne mag oder weil er irgendwie mit Haaren gerne arbeitet. Und er hat mir gesagt, weil das für ihn die einfachste Art und Weise war, mit Menschen zu kommunizieren.
Nein,
ja, spannende absolut. Ich fand das total komisch. Und weil er einen sicheren Job wollte mit 11. Also er ist jetzt, schätze ihn auf über 40.
Ja.
Und ich fand das total spannend, weil das meinen eigenen Denken eigentlich widerspricht. Also ich dachte immer, alle Friseure machen das, weil sie gerne mit Haaren arbeiten oder weil sie gerne, ich weiß nicht,
Fashionisten sind. Ja,
ja, keine Ahnung. Ja. Also, aber dass mir jemand sagt, er wollte mit 11 einen sicheren Job haben und er wollte mit Menschen in Kontakt treten, das meine ich. Das sind so Dinge, die wir nur erfahren, wenn wir sagen, wir sind neugierig, wie die Perspektive eines anderen aussieht und unsere eigenen Annahmen hinten anstellen. Und das ist aber extrem schwierig, weil es Energie kostet. Das macht auch müde.
Deine Digital Mission.
In Veränderungsprozessen auf den Confirmation Bias achten. Inwiefern hast du tatsächlich die Perspektive von jedem in deinem Team mit einbezogen? Ich habe eine ganz spannende Frage für dich, weil was mich so umtreibt, neben den Menschen und den Veränderungsprozessen und meinen Führungskräften, das ist ja das Thema psychologische Sicherheit. Mhm. Psychologische Sicherheit können viele Menschen, ich habe Montag, Dienstag auch ein Seminar geleitet, mit Führungskräften sehr ausgeschlafen, alle. Die konnten das nicht erklären. Die haben davon noch nichts gehört. Und ich bezeichne psychologische Sicherheit, du bist Wirtschaftspsychologin, kannst mich direkt korrigieren, sogar, ich möchte sagen, noch die Steigerung als Vertrauen, weil ich das immer so an einer Metapher erkläre. Du hast meinetwegen 10 Leute in Präsenz am Konferenztisch sitzen. Alle kennen sich, weil sie seit Jahren in der gleichen Organisation arbeiten. Vielleicht war ich mit dem einen oder mit der anderen auch schon mal im Projekt. Ja, man hat mal einen Kaffee zusammen getrunken. Man kennt halt die Organisation, die Kultur, was ja so eine Art Vertrauensbasis schon mal gibt. Und jetzt kommt der Vorstand oder der CEO und stellt ein neues Projekt vor. Und am Tisch sitzen auch 3 Experten und Expertinnen, die genau für die Umsetzung dieses Projektes geeignet sind. Und der CEO stellt das total super dar. Und das ist jetzt das Projekt. Und die 3 sagen sich untereinander, und das wissen die auch, dass jeder der anderen 3 so denkt, nee, so wie du dir das vorstellst, wird das nicht funktionieren. Aber ich sag jetzt mal nichts, weil ich glaube, das käme gerade nicht gut. Oder das wäre, glaube ich, politisch nicht so okay, wenn ich da was sagen würde. Und das ist für mich ein klassischer Fall von psychologischer Sicherheit, an dem ich gleichzeitig auch deutlich mache, es ist nochmal eine Steigerung über Vertrauen hinaus. Die Amy Edmondson hat es ja definiert als das Risiko oder die Situation, zwischenmenschliche Risiken einzugehen, was sie damit versucht zu beschreiben. Jetzt, wenn wir gerade in Change-Prozessen von psychologischer Sicherheit sprechen, die als Schlüssel moderner Organisationen angesehen wird, erlebst du, dass sie manchmal als Harmonieversprechen A missverstanden werden und Konflikte dadurch tatsächlich vermieden werden und man wenn man nicht von außen auch Anstöße bekommt, dass man da in gefährliches Fahrwasser läuft, so möchte ich das bezeichnen. Ja? Was sind da deine Erfahrungen? Und gerne aus dem Nähkästchen plaudern, wo du mal erlebt hast, vielleicht sogar psychologische Sicherheit aufgebrochen oder trainiert hast im Zuge der Situation. Das fände ich ganz spannend.
Also psychologische Sicherheit ist eigentlich so dieser Grundpfeiler, wenn es um Change-Prozesse geht. Mhm. Weil ohne psychologische Sicherheit, so wie du gesagt hast, ist eigentlich auch kein Lernen möglich. Ich erkläre das immer gerne so, dass psychologische Sicherheit erkennst du dort, wo Fehler angesprochen werden können. Weil dort ist ein Lernen möglich. Dort muss ich keine Angst haben, dass ich dafür verurteilt werde oder dass mich jemand falsch behandelt, dass irgendwas passiert, was mein Selbstwert angreift oder meine Position, wo ich mich nicht verteidigen muss, sondern wo wir darüber reden können, was passiert ist und wie wir Dinge verändern können. Also es geht da ganz, ganz klar um Fehlerkultur. Und es gibt bei den Denkfallen, das fällt mir spontan ein, also weil du es auch so schön angesprochen hast, dieses Harmoniebedürftige, das Kaffeekapsel-Syndrom nenne ich das. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, wie der Denkfehler
dahinter ist. Das finde ich sehr gut. Kaffeekapsel-Syndrom kann ich mir gut merken.
Also es ist der Bike-Shed-Effekt ist das, genau. Also der Fahrradschuppen-Effekt. Und die Geschichte geht so, dass eine Gruppe sich zusammentrifft und sie haben drei Dinge auf der Agenda. Das erste ist, es geht um die Kaffeekapseln eben, also welche Kaffeekapsel wir in der Küche verwenden. Das zweite ist der Fahrradschuppen, über den wir sprechen wollen. Und das dritte ist ein Change-Projekt, wo es um Millionen geht. Und wir haben in diesen, jeder kann über Kaffeekapseln sprechen. Ja, da haben die Leute ganz, ganz viel Ahnung. Darüber können sie viel reden. Über den Fahrradschuppen können auch schon viele Leute was dazu sagen. Es interessiert nicht alle, aber über das dritte, wo es um Millionen geht, da traut sich einfach niemand. Weil so wie du sagst, da sitzt der Vorstand drinnen, da geht es um viel Geld, da ist das Risiko hoch und wenn etwas schief geht, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das auf mich zurückfällt, wenn ich jetzt etwas Dummes sage. Also wird von einer Stunde werden 45 Minuten auf die Kaffeekapseln getan, 10 Minuten auf dem Fahrradschuppen und 5 Minuten geht es dann um das Thema, weswegen eigentlich alle da sind. Und das wird dann vertagt, weil wir haben noch nicht alle Informationen. Und das ist so dieser Klassiker, den ich auch immer wieder erlebe. Wir sind beim Kaffee einfach sicher. Da kann nichts schiefgehen. Wenn das Geld weg ist, ist es wurscht. Das interessiert niemanden. Das sind alle irgendwie Experten. Da kann jeder mitreden. Da können wir uns viel verquatschen. Aber um das, wo es wirklich um etwas geht, da sind wir alle auf unsicherem Gelände. Und wenn da keine psychologische Sicherheit herrscht, und das ist ja nichts, was ich auf einmal herstellen kann, sondern das ist etwas, was in einer Unternehmenskultur verankert sein muss, können wir nicht drüber reden. Und das erlebe ich permanent. Ja. Das heißt, du musst gerade als Moderatorin, als Moderator, wenn du in so ein Unternehmen kommst, wo du merkst, es fehlt die psychologische Sicherheit, extrem viel Energie da hineinputtern. Und bei uns passiert das, dass wir von 2 Tagen einen Tag nur psychologische Sicherheit aufbauen, damit wir am 2. Tag überhaupt ein bisschen arbeiten können.
Oh, wie spannend. Ja,
aber
super spannend.
Das ist so extrem wichtig, weil sie davon auch weiterleben können.
Ja.
Wenn keine psychologische Sicherheit da ist, dann können sie keine Entscheidungen treffen. Weil die Entscheidungen, die sie treffen, sie gehen dann aus dem Raum raus und es fällt die nächste Entscheidung oder es wird vergessen oder es kommt doch eine bessere Idee. Und diese psychologische Sicherheit führt dazu, dass Dinge beim Namen gesprochen werden. Da sind wir wieder beim Elefanten. Der kann nur im Glashaus existieren. Also der Witz ist ja, er existiert ja. Egal, ob ich ihn sehen will oder nicht.
Ob ich drüber sprechen will oder nicht, er ist da und ist halt auch ein Hemmschuh. Ja,
absolut. Ja. Jeder sieht ihn, jeder weiß, dass er da ist, aber alle machen so, als würde ihn keiner sehen. Und das führt halt zu nichts. Das bleibt halt bei Stagnation. Und Stagnation ist das, was Unternehmen letztlich umbringen.
Dein Digital Feature.
Wie hoch ist deine psychologische Sicherheit im Team? Oder wie hoch schätzt du sie ein? Vielleicht aus dem Bauch? Auf einem Ranking von 1 bis 10, 1 ist wenig, 10 ist hoch. Und wie Inke das eben schon wunderbar beschrieben hat, du erkennst es daran, inwiefern deine Mitarbeitenden im Team ja kritische Fragen wagen zu stellen und wagt die auch jede und jeder zu stellen und gehen die Menschen auch in die Tiefe, wäre ein Indiz. Ein anderes Indiz ist tatsächlich in euren regelmäßigen Meetings, inwiefern da jeder Redeanteile wahrnimmt, selbst wenn du introvertierte Menschen im Team hast, absolut akzeptiert. Aber dann ist es auch deine Verantwortung als Führungskraft, die introvertierten Menschen zum Reden zu bringen. Ja, weil erst die Meinung von jedem macht letzten Endes die Qualität eines Veränderungsprozesses aus. So, wir erleben ja Wandel als Überforderung. Ist das aus deiner Sicht ein Kompetenzproblem, ein Strukturproblem oder eine Sinnfrage?
Spannende Frage. Ich würde sagen, es ist ein menschliches Thema.
Es Ach, wie wunderbar ist das denn?
Vollkommen natürlich menschliches Thema, das Wandel uns Angst macht. Und es wäre schlimm, wenn dem nicht so wäre. Weil du kennst sicher das Höhlengleichnis von Platon. Der sagt irgendwie, dass es in der Höhle quasi sicherer ist, die er kennt, auch wenn sie finster ist, als wenn er rausgeht.
Ah, nee, kenne ich nicht, aber was eine schöne Analogie. Guck mal, was ich alles lerne heute im Podcast.
Nein, es ist tatsächlich so, dass was wir kennen, auch wenn es schlecht ist, ist angenehmer als das Unbekannte, wo wir nicht wissen, ob es schlechter ist oder nicht. Also das ist, meine Mutter hat früher immer gesagt, der Teufel meidet das Weihwasser, weil das sozusagen, er weiß nicht, was danach kommt. Deswegen bleibe ich lieber Teufel.
Ja, okay, oder lieber in der dunklen Höhle sitzen.
Ich sitze gerne in der dunklen Höhle, weil da weiß ich, die kenne ich. Die ist bequem, also vielleicht ist sie nicht bequem, aber ich kenne meine Feinde dort und ich weiß, worauf ich mich einlassen muss. Und das ist halt bei Wandel so dieses Problem, die Unsicherheit, die dahinter steht. Wird es wirklich besser? Kommen diese ganzen Versprechen oder nicht? Was mache ich, wenn dem nicht so ist? Und deswegen sage ich immer den Unternehmen, wenn ihr Wandel macht, dann macht das wie mit einem guten neuen Song, der eingeführt wird bei Radiosendern. Sie spielen immer den alten Song, der bekannt ist und der beliebt ist. Dann kommt der neue und dann kommt wieder ein alter. Und das weitet man immer so weit auseinander aus. Also dann kommt wieder ein alter Song und dann kommt vielleicht etwas Neueres, dann kommt der neue Song. Also sozusagen diese Zeitspanne wird immer weiter ausgedehnt, damit wir uns an das Neue besser gewöhnen können. Damit wir wissen, ich kann zum Alten zurück, das gibt mir Sicherheit, aber irgendwann will ich das Alte nicht mehr. Aber ich muss den Leuten Zeit geben.
Super, aber das finde ich großartig, diese Analogie. Nur es fällt mir jetzt gerade schwer, mir das vorzustellen. Gib mir mal aus dem Business-Kontext ein Beispiel. Man ist jetzt in einem Change-Prozess. Man hört dieses Radiolied-Beispiel von dir. Übersetzt das mal in einen Change-Prozess. Wie würde ich das machen?
Also als Beraterin kann ich jetzt nur sagen, ich sehe immer nur die Perspektive, dass die Führungskräfte das gut kommunizieren müssen.
Okay.
Früh genug und auch sagen müssen, was passiert und warum. Also sozusagen, liebe Mitarbeitenden, wir haben einen Change-Prozess vor uns, wir haben eine Fusion, wir übernehmen ein neues Unternehmen und das wird dazu führen, dass Arbeitsplätze jetzt nicht unsicher werden, aber dass wir neue Formen von Arbeiten einführen müssen. Und wir machen das, indem wir Schulungen anbieten, indem wir Trainings anbieten und indem wir anbieten, dass wenn euch das nicht passt oder wenn irgendwo Ängste bestehen, dass wir euch abholen, dass die HR schaut, okay, vielleicht gibt es etwas, das besser passt oder vielleicht gibt es etwas, was näher an euren Stärken liegt. Also sozusagen Chancen, dass ich mich einfach leichter einlassen kann, damit ich die Sicherheit habe, nicht fallen gelassen zu werden. Weil nichts ist schlimmer als der Tod, beziehungsweise der Tod folgt daraus, wenn ich aus diesem Unternehmen ausgestoßen werde. Das heißt, ich muss da auch wieder psychologische Sicherheit schaffen und den Leuten sagen, das, was kommt, ist vielleicht beängstigend. Aber ich gebe dir die Möglichkeit, dass du schrittweise hinkommst, dass es nicht zu schlimm für dich wird, sondern dass wir dich begleiten und dass wir dich nicht im Stich lassen. Und das passiert über Kommunikation, über ständiges Reden. Wo stehen wir? Warum werden Maßnahmen eingeführt? Warum werden Maßnahmen, die wir vielleicht einführen wollten, doch nicht eingeführt? Also immer wieder transparent reden und ehrlich sein. Nichts ist schlimmer als Unklarheit in Change-Prozessen.
Also heißt alte Lieder versus neue Lieder, wenn man diese Radioanalogie übersetzt. Ich hole die Menschen an die Hand. Ich schaffe Sicherheit. Ich lasse sie insofern immer, ich bin ja der alte CEO dann in dem Sinne, das alte Lied, das sie an die Hand nimmt, um in die neuen Fahrwasser letzten Endes zu gehen und sie auch zu begleiten. Ja.
Genau. Und du sagst auch immer wieder, mir gefällt der neue Song selber noch nicht so gut, weil ich mich noch nicht dran gewöhnt habe. Aber ich weiß, dass es für euch danach besser wird. Und deswegen gehe ich mutig voraus und nehme dich an die Hand.
Dein Digital Summary. Summary.
Inwiefern begleitest du deine Menschen mit, in Anführungsstrichen, dem alten Song und nimmst sie an die Hand für die neuen Songs? Wenn du heute einen Elefanten in der aktuellen Arbeitswelt öffentlich benennen dürftest, welcher wäre das?
Da ist gerade einer, der Menschen zerdrückt, der heißt KI.
Ah, ja.
Das ist der mitunter größte Elefant, mit dem wir zu kämpfen haben, weil er den Leuten am meisten Angst macht, weil er am wenigsten verstanden wird.
Und das ist, finde ich, ganz großartig aus einem Grund. Ich bin gerade, komme ich von diesem Seminar Teamentwicklung mit KI. Und ich sage immer, dass alle, also KI, ich habe dazu auch heute einen Beitrag geschrieben. KI ist für mich ein Change-Prozess zuerst mal, wo ich dann die Menschen an die Hand nehmen muss, ist keine Tool-Kompetenz vorrangig. Nein. Ich muss zuerst die Menschen an die Hand nehmen. Ist auch eine Haltungsfrage, ja, wie kann ich die Menschen mitnehmen? Wie unterschiedlich sind die in meinem Team? Welche Argumente wähle ich für den einen oder die andere? Und dann natürlich auch wieder gesamt fürs Team. Und dass ich auch das Team darauf vorbereite, dass ich sage, ihr liebe Leute, wo kann uns unter Umständen KI hier in dem Bereich unterstützen? Aber wo sollte es auch nie die Finger drin haben? Weil dann die Menschen die Berechtigung kriegen zu sagen und auch das erkennen, KI ist nicht für alles und wir bestimmen, wo das die Finger hat und wo es die Finger nicht drin haben soll. Und dann sprechen wir noch lange nicht von Tools. Wie du siehst, sprechen wir eher um Rahmenbedingungen und absolut, die Menschen an die Hand zu nehmen. Aber schön, dass du diesen Elefanten da gerade erkennst. Und das ist auch wirklich in den meisten Organisationen so, das erlebe ich, dass das der Elefant ist, der nicht angesprochen wird. Ich sage das einfach so, weil dann sitzen die da und sagen, ja, jeder macht bei uns so ein bisschen in KI rum, privat, weil es ja frei zugänglich für alle ist. Aber ich sage dann auch, liebe Führungskraft, den Start damit ist, den Elefanten zu benennen. Hey Leute, was macht denn ihr schon in KI? Wer arbeitet wie mit KI zusammen? Ich habe diese Erfahrung gemacht, etc. Und wo sollte denn, damit wir auch im beruflichen Kontext davon profitieren, wie und wo sollte denn KI bei uns Einzug halten? Was seht ihr denn als sinnvoll an? Und das ist ja schon, diesen Change-Prozess anzugehen. Auch was sind unsere Vereinbarungen, ne? Also wie arbeiten wir mit KI zusammen? Warten wir, bis von oben eine Direktrice kommt? In vielen Organisationen ist das ja leider nicht vorhanden. Oder können wir schon in unserem Bereich uns an der einen oder anderen Stelle unterstützen lassen? Das sind alles zuerst mal solche Fragen, um diesen Elefanten zu benennen und anfangen, absolut, damit umzugehen. Ja? Was war denn aus deiner Sicht die vielleicht so die größte Herausforderung in einem Change-Prozess? Und oder wo du am stolzesten drauf warst, dass es nachher funktioniert hat?
Also ich glaube, am schwierigsten war es tatsächlich einmal, eigentlich die Führungskraft davon zu überzeugen, dass der Change notwendig ist, obwohl er schon angeklopft hat. Also das ist eigentlich gar nicht so weit mit dem KI-Elefanten weg. Vor 20 Jahren war es das Internet.
Ja.
Wir müssen uns nicht auf das Internet konzentrieren. Und da hatten wir auch einen Beratungsauftrag. Ich arbeite viel mit der Methode Design Thinking, Innovationsmanagement, wo es darum geht, Empathie für den Kunden, die Kundin aufzubauen, um zu verstehen, wo die eigentlichen Bedürfnisse und Lösungen sind. Und es ging darum, dass wir ein Portal entwickeln sollten, einen Online-Shop, wo sich die Leute gut abgeholt fühlen, wo Kundinnen und Kunden einfach ihren Bestellprozess aufgeben können. Und der Vorstand war der Meinung, dass das eigentlich verlorene Liebesmüh ist, weil Frau Gersbach, also das Internet, das wird nichts. Also sie brauchen sich nicht darauf konzentrieren, weil das wird nicht so kommen. Und Ich bin fassungslos ein bisschen da gestanden. Es ist ein bisschen so jetzt wie mit der KI, wo Unternehmen sagen, ja, also da brauchen wir uns jetzt nicht drum kümmern, weil das ist nur eine Phase, die geht wieder vorbei. Und ich frage, also in welcher, darf ich dich mal herumführen in der Realität? Wir haben 2026. darf ich dir das mal ein bisschen zeigen? Also wo ich mir wirklich denke, welche Angst hat er oder sie eigentlich, dass sie sich nicht drauf einlassen wollen.
Ja. Also, oder was häufig auch gemacht wird, was ich im KI-Umfeld feststelle, dass in die Hand von Technikern gelegt wird. Ne?
Ja.
Und es gibt Beweise.
Weil es ein Tool ist in
ja. Und es gibt Beweise dafür, dass Unternehmen niedergegangen sind, weil Führungskräfte und natürlich alle Mitarbeitenden nicht abgeholt, nicht mitgenommen wurden. Und dann hilft auch nicht die tollste Technologie und die wahnsinnigen Investitionsvolumen in Technologie, wenn die Menschen auf der Strecke bleiben oder nicht mitgenommen werden, dann funktioniert es nicht. Gott sei Dank, kann man ja sagen.
Also einer der berühmtesten Fälle ist der Kodak oder auch Nokia, die da untergegangen sind.
Ja.
Also Kodak hätte ja wunderbar das erste Instagram werden können. Sie waren dabei, sie hatten die Technologie, aber es war damals, der Drucker ist das bessere Medium, um Bilder auszudrucken.
Wow.
Und sie hatten sogar eine Plattform für Instagram. Sie hatten alles, aber sie haben dann die falsche Entscheidung getroffen und die hat zum Niedergang geführt.
Wie schade, ne? Wenn so,
total.
So eine Wer weiß, Expertise. Was dann passiert wäre. Okay, zwei Fragen habe ich noch an dich. Die erste Frage ist, wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Wann rufe ich euch denn an oder wann kooperiere ich mit euch? Wenn ich sage, ich brauche neue Ideen. Oder auch wenn diese Ideen strukturiert werden sollen oder wenn ein ganz neues Geschäftsmodell entwickelt werden soll, wann holt man euch? Das würde mich so interessieren. Wo fängt eure Aufgabe an und bis wohin begleitet ihr? Wann hört sie auf?
Also tatsächlich war das am Anfang, wie ich mit der Beratung begonnen habe, meine Wunschsituation, dass du sagst, ich brauche eine neue Idee, ich hole die Ingrid und dann mache ich mit ihr Bedürfnisermittlung und verstehe, was Kunden brauchen. Die Realität hat da noch nicht mitgespielt. Also die war irgendwie, Frau Gersbach, wir brauchen eine App und sie sollen jetzt eine App entwickeln, die auch wirklich angenommen wird. So spielt die Welt noch nicht. Also das war irgendwie ein bisschen schwierig und wir sind dann trotzdem, ich sage mal, ich war jung, ich habe das Geld gebraucht, ich habe diese Aufträge trotzdem angenommen und letzten Endes hat sich herausgestellt, dass das Problem war, dass oft die Unternehmen in Lösungen denken, die sie für richtig halten, diese Lösungen aber Trugbilder sind, die sie sich schön geredet und eingeredet haben, weil das bestimmte Führungskräfte wollten. Also das App-Beispiel, das war so in den 2015er Jahre ungefähr, wollte jedes Unternehmen eine App haben. Und das Problem war, nicht jedes Unternehmen hat eine App gebraucht.
Ja.
Und dann musste ich ihnen erklären, dass die App an dem Bedürfnis ihres Kunden vorbeigehen, weil der Kunde etwas ganz anderes von dem Unternehmen braucht. Kunden können ihre Probleme nicht ausdrücken. Sie können nur Wünsche ausdrücken. Und ein Wunsch und ein Bedürfnis ist ein Unterschied.
Oh, ganz wichtig. Ja,
ja,
schön.
Unglaublich,
ja.
Aber es ist so schwierig, das den Unternehmen beizubringen. Auf jeden Fall holt man uns meistens dann, wenn so schwierige Diskrepanzen im Raum stehen, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen, wo Ideen meistens schon da sind, aber sie nicht verstehen, warum Ideen nicht funktionieren.
Ah, wie spannend. Ja, okay. Das ist natürlich super.
Das ist meistens ein psychologisches Feld, weil es darum geht, dass unterschiedliche Erwartungshaltungen innerhalb des Unternehmens bestehen, aber oft die Kunden nicht gefragt wurden. Die Bedürfnisse oder für die Lösungen gebaut worden sind, nicht verstanden wurde, was deren Problem ist, weil niemand mit ihnen geredet hat.
Ja.
Es geht letzten Endes immer um Kommunikation und immer darum, zwei Parteien miteinander zum Reden zu bringen.
Ja.
Und das ist oft so verkopft in Unternehmen, in Konzernen, das muss ich dir ja gar nicht sagen, mit Silo-Denken, die alle ihre Aufgaben haben und ihre Arbeiten haben und ihre Dinge abstrukturiert, dass du sagst, jetzt reißt euch mal alle zusammen, lasst einmal alle eure Rollen liegen, wo sie sind und redet miteinander.
Ja, ehrlich. Und die Befindlichkeiten darf man auch
Absolut.
Nicht unterschätzen. Ne? Spannend. Okay, gut, kann ich nachvollziehen. Dann ist das ja doch auch sehr sinnvoll, dass du mal Wirtschaftspsychologie studiert hast. Das ist ja, okay, du bist da auch als Mitpsychologin tätig.
Also ständig im Grunde, also ich fand das mal so herzig, da hat mir ein, ich habe intern Gespräche geführt, also das ist so mein Hauptgeschäft, mit den Leuten innerhalb des Unternehmens zu sprechen, um zu verstehen, wie die strukturieren, funktionieren und dann mache ich einen Workshop, damit wir dann letzten Endes Entscheidungen gut treffen können. Und während eines Gesprächs hat einmal ein Mitarbeiter zu mir gesagt, jetzt versteht er, was ich mache. Eigentlich bin ich Beziehungstherapeutin für Unternehmen. Ist es gar nicht so schlecht. Ja, also es ist jetzt nicht das, wofür ich bezahlt werde, aber letzten Endes, es geht darum zu verstehen, wie die Menschen in einem System funktionieren, warum sie so funktionieren und wie dieses Wissen ihnen hilft, ihre Ziele zu erreichen.
Großartig, ja. Wenn du zum Abschluss den Führungskräften, die uns heute zuhören oder in Zukunft zuhören werden, etwas mit auf den Weg geben könntest, was wäre das? Ganz spontan. Ob es um Change geht, ob es um heute geht, ob es um KI geht, völlig egal. Was sagt dein Bauch? Möchtest du unseren Hörern und Hörerinnen mit auf den Weg geben als Führungskraft?
Eine total schöne Frage, liebe Barbara. Ich würde Ihnen mitgeben, die eigene Perspektive mal hinten anzustellen und neugierig zu sein auf die Perspektive anderer. Das ist das, großartig. Was ich immer den Leuten mitgebe. Dieses, lass einmal deine Brille, setz sie ab, sei dir bewusst, dass du eine aufhast und jetzt lass dich in das Gespräch ein, nicht um zu antworten, sondern um eine neue Welt kennenzulernen. Und das ist ein Geschenk, das kriegst du nur einmal in einem Gespräch. Nutze es.
Was ein wunderbarer Schlusssatz. Ein ganz großes Dankeschön geht gerade nach Österreich, liebe Ingrid. Es war zauberhaft, dich da zu haben. Ganz viele Impulse, ganz viele spannende Praxiseinblicke in dein tägliches Umfeld. Und wie gesagt, ihr findet uns im Netz überall. Ich habe vorhin erst mitgekriegt, seid mir nicht böse deshalb, aber die Ingrid hat über 50.000 Follower und Followerinnen auf LinkedIn. Also sie schreibt schon gute Beiträge.
Danke, liebe
Barbara. Ganz viel Food for Thought sozusagen. Danke, dass du dabei warst. Danke, dass ihr zugehört habt und vernetzt euch gerne mit uns und bis zum nächsten Mal.
Danke, liebe Barbara.
Tschüss zusammen.
Digital ist egal. Was zählt, bist du. Barbara Liebermeister geht die Herausforderungen der Führungskräfte im digitalen Zeitalter an. Als Leiterin des Instituts für Führungskultur, als Wirtschaftswissenschaftlerin, als Mensch.
Letzten Endes steht über allem die Beziehung zwischen Menschen.
Digital ist egal, auch im Buchhandel und bei Amazon. Wenn du mehr wissen willst, www.barbara-liebermeister.com.